Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Adeptus Geilmann.
Hi.
Was geht?
Ich war noch beim betretenen Schweigen. Weil das machen wir vor jeder Aufnahme, nehmen wir so die Umgebungsgeräusche auf, um die rauszufiltern. Und dann sitzt man immer nur so da. Und man hat immer, also ich habe immer so das innere Bedürfnis, das Schweigen zu brechen. Aber ich weiß, an dem Punkt ist es ja super, super dumm, das zu tun. Und dann sitze ich immer da. Dann sitzen wir einfach einen Moment da und da hing ich gerade noch fest. Aber ich bin auch sehr müde. Ich war noch in diesem inneren Schweigen. Und bei dir?
Nee, alles gut. Also ich habe, witzigerweise ist mir aufgefallen, dass das immer so ist, quasi, wenn wir die Aufnahme starten, dass du noch kurz quasi in diesem, oder ist da eine Fliege auf der Nase?
Da!
Jetzt ist sie weg.
Ist sie weg, okay. Ja.
Dass du manchmal noch in diesem Space bist, wenn wir anfangen aufzunehmen und ich moderiere so an und so, hallo, herzlich willkommen zu einer Folge Adeptus Geilmann. Und du sitzt manchmal da so und starrst so in die Leere und bist dann so, wenn ich zu dir rüber gucke, wie so aktiviert, weil ich habe so die ganzen Anfänge von den Folgen quasi so durchgeskippt, als ich das jetzt nochmal geschnitten habe und jetzt das Material aufgeräumt habe für Donnerfeier 2 und dann war es immer so am Anfang so, hallo. Wie so ein Servitor, der erwacht.
Ich habe da nicht drüber nachgedacht, es tut mir leid. Es wird passieren. Aber ich weiß auch, was soll ich sonst machen? Während du anmoderierst, dass ich einfach winke. Einfach aktiv winke. Weil ich kann ja nicht mit an, also wir könnten.
Ja, wir könnten das gleichzeitig machen.
Gleichzeitig machen.
Ja. So. Sollen wir mal probieren?
Wir probieren es kurz.
Auf drei. Wenn der dritte Finger geschoben wird, dann moderieren wir gleichzeitig. Mhm. Eins, zwei. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Adeptus Geilmann.
Fühle ich nicht ganz. Du machst das. Du führst ja auch gut durch.
Ja.
Und ich werde einfach, du aktivierst mich. Du aktivierst mich auch heute, weil wir haben wieder ein Special-Thema. Das wird es jetzt auch öfter geben, Special Podcast.
Ja, genau, da können wir mal so ein bisschen was jetzt, weil wir haben ja jetzt so ein bisschen Backlog gehabt quasi mit Kommentaren und Folgen und so. Also es war ja alles zeitlich sehr verschoben, weil wir Donnerfeier 1 sehr viel vorproduziert haben. Mhm. Und dann gab es diese zwei längeren Folgen mit Heresy und der Amazon-Serie gab es so zwischendrin, die haben wir dann so zwischendrin aufgenommen. Aber es lag immer alles relativ lange rum. Bis wir dann quasi auf Fragen und so und auf Anregungen reagieren konnten. Und wir haben jetzt das auf jeden Fall mal zu Herzen genommen, dass ihr Bock habt auf ein paar längere Folgen. Und deswegen machen wir so, also wir können das noch nicht exakt versprechen, weil dafür ist es noch alles ein bisschen zu sehr so in den Alltag reingeschoben, zwischengeschoben mit dem Podcast. Mhm. Aber wir versuchen alle zwei Wochen mal so eine größere Folge zu machen. Da könnt ihr uns auch jetzt gerne Themenvorschläge reinposten. Wenn es was Aktuelles gibt, dann nehmen wir immer gerne ein bisschen aktuelle Themen mit, wie im Fall der Amazon-Serie und von Heresy. Aber es wird ja auch öfter mal keine aktuellen Themen geben und da legen wir uns mal eine Themenliste an. Da haben wir heute uns überlegt, wir sprechen mal darüber, wie überträgt sich eigentlich das ganze Lore-Thema aufs Tabletop. Aber da gehen wir dann gleich rein, würde ich sagen, nach dem bisschen Vorgeplänkel. Und genau, wir starten jetzt mit Dawnfire 2. Danach machen wir auf jeden Fall noch Dawnfire 3, die Wolfszeit. Das haben wir euch ja versprochen im Fazit, dass wir uns unserem Space Wolves Hate stellen. Und bist du eigentlich schon komplett durch mit der Wolfszeit oder bist du mittendrin gerade?
Nee, weil die Wolfszeit, die höre ich tatsächlich, während ich male oder koche. Und parallel dazu lese ich gerade die Uriel Ventress-Reihe immer noch, also wenn ich irgendwie so dazu komme. Das heißt, es ist so ein Hin und Her und ich bin jetzt noch nicht so weit. Ich glaube, auf Spotify gibt's so knapp 300 Kapitel, also wirklich so 5 Minuten.
Ja.
5 Minuten, diese, du kennst es.
Ja, genau.
Und ich glaube, ich bin bei 201 oder so. Ah, okay. Also doch
also
gar
so
nicht so.
Gut 2/3 oder so.
Ja. Und ich werde nicht zu viel vorwegnehmen. Aber ich glaube, es ist immer noch mal ein Unterschied, ob du ein Buch liest aus der Perspektive von irgendeinem Verein, der gegen die Space Wolves arbeitet, oder halt aus der Perspektive der Space Wolves. Also deswegen mein Erstkontakt war halt 1000 Suns. Und da hast du halt alles von den T-Suns aus deren Perspektive. Und da kommen die Space Wolves nicht gut weg. Dann hattest du mir erzählt von der Wolf-Geschichte und von dem
Ankron.
Ankron, ja. Genau. Was auch irgendwie klang, als wären das halt nicht so die sympathischsten Leute.
Ja, das ist halt so ein Ding, also da, es gab auch trotzdem wieder einen Kommentar darüber.
Den habe ich gelesen.
Das ist so ein Ding, es kommt da auch immer drauf an, aus welcher Perspektive man das sieht und Fan, und von welchem Verein man Fan ist. Also das ist auch in der Lore so aufgegriffen, dass sich Space Wolves und World Eaters seit Jahren quasi darüber, auch in Lore, in Universe darüber streiten, wer jetzt da gewonnen hat und wer verloren hat bei der Night of the Wolf. Deswegen ist das so ein bisschen ambivalenter. Und ich argumentiere natürlich für World Eaters, weil ich bin World Eaters Fan. Und ich habe Angron auf meinem Arm tätowiert.
Okay,
ich kann nicht gegen Angron argumentieren.
Ich glaube, das große Ding bei den Space Wolves jetzt auch beim dritten Band, und wie gesagt, da bin ich sehr vorsichtig, weil ich nicht zu viel verraten möchte, aber da ist es auch sehr ambivalent. Du hast natürlich mehr als nur einen Wolf, den du irgendwie begleitest auf diesem Weg. Mhm. Und es gibt Perspektiven, wo man sich wieder denkt, okay, Space Wolves, ihr macht euch gerade echt nicht sympathisch. Das ist wirklich schwierig. Dann gibt's aber auch Stellen, wo ich mir dachte, die sind schon cool.
Mhm.
Und dann brettert natürlich auch der Release von den Space Wolves halt mit rein.
Ja.
Und ich denk mir so, ja, ich spiele halt Ultramarines. Das ist halt so ein bisschen das Ding, da ist ja auch der René von Paintomancy gerade an dem Punkt, er hat ja die Fists, aber Dark Angels sind auch cool und ich bin halt auch an dem Punkt, wo ich mir denke, ja, es gibt noch mehr als Ultramarines, die ich cool finde, aber ich habe jetzt keinen Bock, mir noch einen Gladiator und noch einen Gladiator zu holen und den einfach nur grün oder rot oder sonst wie anzusprühen oder in einem Space Wolf grau.
Ja.
Das heißt, man hängt ja dann doch irgendwie an seinem Chapter, aber man sieht, oder ich, so viel kann ich an die Space Wolves Fans da draußen geben. Es ist nicht die komplette Abneigung. Es gibt immer mal so Momente, wo ich mir denke, ja, ich verstehe schon, wie so Leute das cool finden. Und es gibt Momente in dem Buch, wo ich mir denke, ja, ihr seid schon eine coole Truppe. Und dann gibt's wieder Momente, wo ich mir denke, okay, ihr seid einfach voll Assis.
Ja.
Ihr seid einfach, und da ist aber das Problem auch nicht die Lore an sich, sondern wie sie halt geschrieben sind und auch wie die deutsche Übersetzung ist.
Ja, okay.
Weil ich höre es halt auf Deutsch und ich glaube, ich will es auch nochmal auf Englisch hören, weil es die deutsche Übersetzung ist halt einfach, da kommen die Space Wolves insofern nicht gut weg. Die wirken so ein bisschen wie, nicht wie Space Wolves, also so wie Wikinger im Weltraum, was sie ja sein sollen, sondern in der deutschen Übersetzung und von diesem ganzen Look and Feel sind die so ein bisschen, ja, wie Leute, die Wikinger larpen und sich halt sehr uninspirierende Wikinger-eske Namen ausdenken. Und dann hast du Szenen wie Hey, Bärenkralle, McBärenkralle. Was sieht denn dein Bärenauge? Oh, Sturmseher, ich glaube, hier weht aber ein ganz anderer Wind. Wir müssen da mal rüber, hier sind da doch die Orks. Und dann ja, wir müssen Sturmseher, was siehst du im Warp? Und die nennen auch den Warp nicht Warp, sondern irgendwie anders, ich komme jetzt nicht drauf. Ja, was siehst du denn im Warp? Oh, ich sehe den grünen Oger und den Wolf und die Wolfszeit kommt und da ist Bären McBjörnheimer. Und dann kommt Bären McBjörnheimer und ist so, ja, ich bin Bären McBjörnheimer. Was sieht denn dein Auge, Schattenfell? Und so, und das ist die ganze Zeit so ein bisschen auf so einem Lab-Niveau, wo ich dann, ich male und irgendwie so, Leute, was macht ihr denn da? Und Sturmprinzreiter. Und das ist so Space Wolves. Also, das ist super unangenehm. Wenn du dann auf andere Chapter guckst, da hast du ja so ein Dante oder ein Robert Gallmann. Ja, und dann hast du halt den Sturmseher Max super cool und der hat halt einen Fuchsschwanz als Schlüsselanhänger an seinem Gürtel hängen. Und das ist halt so ein bisschen, da die deutsche Synchro macht ganz viel kaputt, glaube ich. Also im Englischen sind die Namen hoffentlich cooler.
Mir ist das jetzt nochmal aufgefallen in Dawn of Fire 2, das ist mir im ersten Buch nicht so viel aufgefallen.
Mhm.
Ich meine, da war dieses Belisarius Call, Benjamin Blümchen Ding, was ich aber irgendwie auch ganz witzig fand. Im zweiten ist die Aussprache manchmal weird.
Mhm.
Zum Beispiel war ich jetzt gerade da, wo der Iron Warrior das erste Mal auftritt und wir nehmen gleich noch weiter Dawn of Fire auf, deswegen will ich jetzt noch nicht zu viel da in das Thema reingehen. Aber er widmet dann einen Kill den Chaosgöttern. Und er sagt dann so, und ich widme diese Tötung Korne und Nurgölle.
Wirklich?
Ja.
Ein Glück habe ich es gelesen, weil da ist es cool. Weil diese Widmung macht er öfter und das fand ich irgendwie cool. Also in meinem Kopf war es super cool, aber ich kannte halt die, die Namen habe ich halt im Kopf.
Und ja, im, deutschen Hörbuch hört er sich halt auch ein bisschen an wie so ein Handwerker mit Rückenschmerzen, der so kurz vor der Rente steht und dann, und Korne und Nurgle.
Da reden wir bitte in Band 2 nochmal drüber, über genau diesen Punkt reden wir drüber, weil ich find's nicht so unpassend.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Ich find's nicht so unpassend, aber ja, vielleicht kommen die Space Wolves in Band 3 auch nicht gut weg, weil man's auf Deutsch hört.
Ja.
Und dann sind die Namen halt einfach sehr Fremdscham und sehr nach wirklich schlechten Wikinger-Lab.
Ja.
Und dann kannst du die halt nicht ernst nehmen.
Ja, okay.
Irgendwie Blutfang. Blutfang, du junger Welpe. Schieße mal bitte dein Bolter da drauf. So, das ist ganz, ganz schräg. Okay, aber wir hören's. Wir werden das besprechen.
Ja.
Ich habe richtig Bock. Und ich habe auch richtig Bock, Band 2 mit dir weiter zu besprechen.
Ich auch. Also da bin ich jetzt gerade wieder voll drin. Das macht richtig Bock. Ich habe da auch direkt noch eine Kleinigkeit zum Thema Donnerfeier.
Ja.
Und zwar, ich weiß nicht, ob jetzt das letzte Buch raus ist, weil das letzte Buch ist ja The Silent King. Mhm. Das ist dann, glaube ich, das 9. oder so, oder 10. oder sowas. Dauert noch ein bisschen, bis wir da sind, aber das kommt auf jeden Fall dieses Jahr raus. Ich weiß nicht, ob es gerade schon da ist oder ob es noch kommt. Und da gibt es wohl hinten drin eine Timeline für die neuen Bücher. Mhm. Und die ist schon geleakt und die habe ich mir gestern Abend mal angeschaut, weil ich so war, jetzt wenn wir mit Dawn of Fire so dran sind, schieben wir da mal was zwischen, weil wir wollten auch unbedingt Dark Imperium machen. Und einen Kommentar hat auch gesagt, Leute, bitte bleibt bei der erstmal bei der 40k-Lore, gerade bei der aktuellen Lore, weil die so super verstrickt und ein bisschen wirr ist. Und da lohnt sich die Aufarbeitung mehr, als jetzt Heresy noch mal irgendwie durchzuexerzieren. Ich meine, wir werden auf jeden Fall mal irgendwas zu Heresy machen, aber ich glaube, das ist auch gerade ein cooles Thema, sich da in diese neue Lore reinzufuchsen. Und da haben die eine ganze Timeline aufgeschlüsselt. Und das fand ich sehr geil. Und da können wir uns dann auch mal so ein bisschen vielleicht in einem Podcast, wenn wir tiefer drin sind, mal dran langhangeln. Weil da gibt's auf jeden Fall noch ein Buch über Dante, was ich unbedingt mal mir reinfahren will, weil ich ja nur Devastation of Baal gelesen habe. Und in dem Video, das war von, ich glaube, das war von Valrak, von Chapter Master Valrak, da sagt er auch so, ey, wenn ihr Devastation of Baal lesen wollt, dann lest vorher Dante, weil das das nochmal viel besser einordnet und das nochmal ein bisschen geiler macht. Weil ich hatte ja mit Devastation of Baal auch meine Probleme an vielen Stellen. Da bin ich mal gespannt. Und ich will mir auf jeden Fall dieses Dante-Buch reinfahren. Ich will unbedingt die beiden Black Legion-Bücher einbauen, wenn wir ein bisschen fortgeschrittener sind in der Donnerfeuer-Reihe.
Die muss ich noch lesen. Ja.
Weil die, glaube ich, noch mal eine sehr schöne Einordnung bringen, weil ich habe mir mal bei Audible die ganzen so Klappentexte durchgelesen von den Hörbüchern, weil ich so wissen wollte, in welche Themen wir noch reingehen in Dawn of Fire. Und ich glaube, da bleibt so ein bisschen Abaddon und die Black Legion halt so auf der Strecke, so richtig zu erklären, wer sind die eigentlich so? Weil es wird, glaube ich, sehr oft wird so von Abaddon gesprochen, auch in Dawn of Fire 2 wird das öfter mal so erwähnt mit, na, da ist halt Abaddon und das ist sein Plan irgendwie, den wir hier vereiteln wollen. Aber eigentlich wissen wir gar nicht so richtig, wer die Black Legion eigentlich ist, wenn man jetzt nur Dawn of Fire quasi da reingeht. Und ich glaube, das wird dann nochmal sehr spannend, das da auch so ein bisschen zu ergründen, wer ist eigentlich dieser große Feind des Imperiums, der immer am Horizont steht und seine Ränke schmiedet und so.
Ah, habe ich richtig Bock. Ja. Mir ist nur gerade aufgefallen, das Thema der heutigen Folge passt gerade sehr, sehr gut rein, weil du willst ja so ein bisschen über Lore und Tabletop reden. Und diese ganze Silent King-Geschichte ist gerade ultra passend. Halt mich auf, wenn ich ein bisschen zu sehr jetzt vorspringe. Weil bei mir ist es aktuell so, ich habe sehr Bock auf Warhammer spielen. Ich habe gerade, wer hätte das gedacht, ich habe einfach Bock, auch Würfel zu rollen.
Ja.
Und ich habe mit Anni, meiner Freundin, immer so Spearhead gespielt, weil es waren so schnelle Spiele, es ist schnell zu erklären, obwohl es halt auch immer noch sehr kompliziert ist.
Ja.
Auch für sie sehr kompliziert ist. Und wir haben halt jetzt schon so oft Stormcast gegen Skaven, gegen Cities of Sigma gespielt. Das hat sich dann auch irgendwann hat sich ausgespielt.
Ja.
Also kannst halt auch nur 2, 3, 4 Mal das Board wenden.
Ja.
Und irgendwann mal spielst du halt immer irgendwie mit dem gleichen Gelände, bla bla bla. Und ich bin jetzt gerade eher so in der 40k durch den Podcast, durch die Tournaments, bin ich halt eher so gerade auf dem 40k-Trip und habe mir überlegt, kann ich mit ihr 40k spielen? Weil das ist ja dann doch nochmal von den Regeln ein bisschen schwerer. Allein schon, dass du Stärke und Verteidigung vergleichen musst. Allein, dass du viele Sonderregeln hast, so mit den ganzen Liefel und Sustained-Hits. Und krieg ich das hin, weil ich habe noch Gelände aus der Heftreihe. Ich habe so die Imperium-Heftreihe habe ich komplett. Und ich habe dadurch Space Marines komplett. Und ich habe Necrons komplett bemalt. Ich habe auch noch Tyranniden gesammelt. Und ich habe halt noch die Adeptas Sororitas.
Ja.
Und dann habe ich überlegt, okay, vielleicht fängt man da mal so mit so einem ganz kleinen 500-Punkte-Spiel an. Und das bettet man in eine Story. Weil man dann vielleicht, wenn ich jetzt nicht einfach nur sage, ah, okay, hier, du musst ja super taktisch und dann halte ich irgendwie den Laserpointer und sag, hier, du hast da eine Sichtlinie, dann ist Anni am Ende von einem Tag, wo sie die ganze Zeit unseren Sohn betreut hat, einfach so, ja, tschüss, ich geh raus.
Ja.
So, ich bin weg. Wo ich sie aber glaube, und das war so mein Gefühl, kriege, ist halt mit einer Geschichte. Du bannst halt einen Spieler dann so ein bisschen an die Story und da habe ich ihr erzählt, du, lass uns doch jetzt im August im Sommer vielleicht so eine kleine Kampagne spielen.
Ja.
Und da war sie gleich so, oh, was heißt eine Kampagne? Und ich war so, naja, das wäre halt so eine fortlaufende Geschichte.
Mhm.
Ach so, so wie D&D. Hat sie noch nie gespielt, aber
ja.
Weißt du, so ungefähr.
Kannst du einfach ignorieren.
Und das klingt super creepy, als würdest du so Mafia-Besuch bekommen. So, als würden jetzt so Leute bewaffnet vor der Tür stehen. Ignoriere das einfach weg. Ist okay.
Nee, das Ding ist, das ist, also kurz, das haben die Leute im Podcast auch bestimmt gehört, die Klingel, das ist eine Bluetooth-Klingel, die klingelt hier quasi an mehreren Orten im Haus, also ist, jemand anders wird aufmachen.
Ja. Okay, es ist jetzt nicht so shady, wie es gerade wirkte. Okay.
Nein.
Das okay. Ja, das sind einfach nur die Leute, die... So, jetzt bin ich aus dem Konzept durchs Klingeln gekommen.
Kampagne,
genau. Ja. Und da war sie erstmal so, boah, jetzt will er irgendwie mit mir jeden Tag Warhammer spielen und boah, und dann noch das 40k, was komplizierter ist. Und dann habe ich gesagt, ey, ich habe mir Folgendes ausgedacht. Und dann habe ich ihr so ein bisschen angerissen, was für eine Story ich mir überlegt habe mit dir in Necrons erwachen. Und dann habe ich ja also so das Gelände schon, was so ein bisschen nach Industrie aussieht. Dann habe ich mir nochmal euer, wie hieß das hier, Strikeforce angeguckt, wo es so Sororitas gegen Necrons. Und habe ihr so ein bisschen erzählt, welche Geschichte ich erzählen möchte. Und was sind die Necrons? Was ist so ein bisschen die Hintergrundstory der Necrons? Was machen die Adeptas Sororitas? Dass man die irgendwie gegeneinander clasht. Und sie hat mir zugehört und war direkt so, okay, verdammt, das klingt schon sehr cool. Also sie war dann sofort hooked und meint so, okay, das können wir machen. Das ist cool. Weil dann war sie so in der Story und wollte natürlich wissen, wie geht's denn weiter?
Ja.
Und ich habe ihr dann erzählt, ja, wir werden Würfel rollen und wir werden Warhammer spielen, aber wir werden dabei eine Geschichte erzählen. Und das versuche ich gerade hinzubekommen, dass es wirklich möglichst so mit, ja, eine Geschichte ist. So die Necrons erwachen, die Sororitas schreiten da in die Schlacht, um die aufzuhalten. Und dann baut sich das von Spiel zu Spiel auf, dass man von 500 auf 1000 Punkte geht, auf 1500 bis zu 2000 Punkte, wo es dann richtig clasht.
Ja.
Oder weiß nicht, der White Dragon kommt und erwacht wird und so halt. Und ich glaube, da kriegst du tatsächlich Leute oder sehr viel mehr Leute als mit, guck mal, hier ist der Laserpointer und du bist da, hast hier Sicht und da und Taktik und so Zeug.
Das ist ja, das war ja auch so, ja genau, das war ja auch so die klassische Art von 40k-Testspielen.
Mhm.
Ich weiß nicht, hast du Erfahrung gemacht mit so Ladentestspielen, so? Weil wenn man so, also kurz zur Erklärung, also für alle, die jetzt da vielleicht komplett raus sind, weil wir ja erstmal quasi jetzt nur über Lore oft gesprochen haben. Es gab immer früher in den Games Workshop oder Warhammer-Läden, oder beziehungsweise gibt es auch immer noch, so Testspielplatten, wo dann die aktuelle Starterbox steht. Und dann kann man sagen, ey, ich hab mal Bock, eine Runde Warhammer zu zocken, zeig mir nochmal, wie das geht. Und dann kommt ein Mitarbeiter und baut mit einem dann so ein kleines Testspiel auf. Und das ist halt sehr weit entfernt davon, wie am Ende ein, sag ich in Anführungsstrichen, richtiges Spiel dann auf einem Turnier oder so aussieht, oder wenn man dann halt irgendwie in einer Spielgruppe ist oder so und alle halt quasi großes Warhammer spielen. Aber das ist ja genau dieser Ansatz, dass dann oft so eine kleine Story erzählt wird. Und ich habe ja mal selber auch in einem Warhammer-Laden gearbeitet. Und dann wird einem auch so ein bisschen das so mitgegeben, ja, versuch den Leuten eine kleine Geschichte zu erzählen und die so reinzuholen.
Ja. Und das macht so viel. Also ich erinnere mich bis heute noch an mein allererstes 40k-Spiel und das war im Dresdner GW. mit dem Mitarbeiter Richie.
Ja.
Ich hoffe, Richie geht's gut. Und es war Space Marines gegen Tyranniden, Angriff auf McCrack.
Mhm.
Auf so einer kleinen Platte. Es war so eine kleine Testspielplatte. Ja. Und da wurde halt einfach gezockt und das war halt, er hat mich da wirklich auf so eine kleine Reise mitgenommen. Und dann war ja. so, ja, jetzt feuer mal mit einem Raketenwerfer. Und ich als, weiß nicht, wie alt war ich, 11, 12? Mhm. Ja, ich habe halt den Raketenwerfer feuern sehen. So,
ja.
Man ist ja dann so komplett drin. Und das war auch, ich habe mich mit einem Kumpel getroffen, Kevin, der spielt T-Suns. Mhm. Und wir haben das Spiel gespielt und am nächsten Tag habe ich so aus Spaß meinem Sohn erzählt, was passiert ist. Und Anni war mit dabei. Man muss dazu wissen, mein Sohn ist 10 Monate alt. Also er hat gar nichts gerafft. Aber ich habe so getan, als würde ich meinem Sohn so die Geschichten aus dem Krieg erzählen oder was halt bei dem Spiel passiert ist. Und Anni hat halt zugehört. Und ich habe halt dann erzählt, so ja. Und dann kamen die Zangos. Die kamen dann und haben meinen Lutent umkreist. Und dann haben meine Blade Guards heroisch interveniert. Die haben ihre Schwerter gezogen und waren dann so für den Imperator. Und so habe ich das erzählt. Und Anni saß auf dem Sofa und war so, wenn du das erzählst, das ist aber so cool. Und dann weiß ich aber, weil ich, sie hat dann Spearhead gespielt, aber ich weiß halt einfach, dass ihr nur Würfel gerollt habt. Und da habe ich gesagt, ja, es war halt am Ende war es nur so, ja, okay, ich habe 5-mal getroffen. 4 Wunden, bitte mal rüsten. Ja. So, das ist halt
dann am Ende so. Dann würde ich für einen CP, würde ich jetzt eine Heroic Intervention machen. Und dann holt man so sein 3-Zoll-Ding raus.
Ja, ja,
so.
Ja, genau.
So, und dann, ja, meinst du, der passt da noch hin?
Ja,
und dann muss ja so, ich würde, nee, da kommt jetzt nicht mehr
ich zieh mal den Lieutenant, ich zieh den Lieutenant genau so 6 Zoll, damit die heroisch intervenieren können und können wir so, smart, smart.
Das ist gar nicht so dieses, für den Berater und die stimmen rein, sondern es ist nur so, also der kommt jetzt nicht in 1 Zoll, da müssen wir mal gucken, wer ist in 4 Zoll und
ich hab's sogar kostenlos über Robert Gallmann gemacht, weil Robert Gallmann stand daneben, konnte halt dann den und dann habe ich halt meinem Sohn erzählt und Anni so, ja und dann Robert Gallmann hat gesagt, Blade Guards, schützt den Lieutenant und die waren so für den Imperator und sie war so,
aber Robert Gallmann war auch eigentlich nur so eine Heroic Intervention, da müssen wir jetzt mal gerade in die Einnahmenüberschussrechnung reingucken.
Lohnt sich das für den Captain?
Ja, ein CP können wir uns noch leisten, das können wir machen. Ja. Wir haben noch die imperiale Subventionierung für minus ein CP haben wir noch übrig, dann schicken wir die rein.
Ja. Ja. Also da hat sie ja auch gesagt, also wenn du von den Spielen erzählst oder erzählst irgendwie, dann kam irgendwie das Vortex-Beast kam, hat mit dem Beam irgendwie Panzer explodiert. Das findet sie voll stark. Aber sie weiß halt, am Ende war es nur so ein Rollen, ah, scheiße, ich habe meinen Rettungswurf verkackt, okay, tot. Das ist dann, da habe ich aber das erste Mal gemerkt, okay, vielleicht krieg ich sie so an den 40k-Tisch. Und dann kannst du es ihr halt auch so besser erklären, zu sagen, okay, da sind gerade so viele Klingen, die raufhageln, deswegen jede 6 explodiert. Und dann kannst du ja auf diesem Weg Sustained Hits erklären oder Lethal Hits. Also ich glaube, Geschichten erzählen ist schon super, super, ein super, super starkes Tool, um Leute erstmal reinzukriegen. Weil ich glaube, wenn du sofort so in diesen kompetitiven Modus gehst, boah, da schreckst du Leute ab, oder?
Ja, ich glaube auch. Also ich fand's auch, ich habe jetzt am Wochenende, also vor 2 Wochen, so ein paar Einsteigerspiele gemacht bei mir im Club. Und da war das Ding, da waren alle schon, hatten schon Warhammer-Erfahrungen. Das heißt, man musste jetzt nicht die Leute so abholen, sondern es war eher so, ah, cool, die neuen Modelle und so. Aber ich fand es schon eine große Herausforderung, zu gucken, wie zocken wir jetzt, um denen das Spiel näher zu bringen und denen zu zeigen, dass es cool ist. Und dann habe ich mich einfach für 1000 Punkte entschieden. Da muss man jetzt aber dazu sagen, das eine Spiel, das war der Gründer vom Club quasi, ich will jetzt mal keinen Namen droppen, weil ich nicht weiß, ob er das cool findet, wenn ich jetzt hier, deswegen lasse ich den Namen jetzt mal kurz raus. Und er zockt halt seit Jahren Warhammer und jetzt halt eher Old World in letzter Zeit, so, das heißt, der ist schon drin. Deswegen haben wir einfach mal 1000 Punkte so gezockt. Aber da ist mir auch aufgefallen, boah, es ist echt viel Mental Load zu erklären, wie das Gelände jetzt funktioniert und es ist alles erstmal relativ unintuitiv. Aber da wäre jetzt so ein bisschen meine Frage an dich. Du bist ja jetzt quasi von wieder in die Warhammer-Lore einsteigen so letztes Jahr, dann zu auch wieder zocken gekommen. Und wie waren so die ersten Spielerfahrungen da für dich wieder reinzukommen? Wie hast du das mit der Lore verbunden? So war das so quasi, wie du dir vorgestellt hast, dann den Robert Gallmann hinzustellen? Oder musstest du dich da auch erstmal ein bisschen dran gewöhnen?
Das ist eine super schöne Frage. Mhm. Ich glaube, der Grund war, also ich muss dazu erzählen, ich habe halt auch Necrons und Sororitas habe ich zu Hause stehen. Ja. Musste aber aus verschiedenen Gründen, habe ich gesagt, okay, es ist halt Ultramarines machen, ist einfach auch so ein bisschen Kindheitsding. Mhm. Dann bin ich jetzt gerade durch die Dawn of Fire Reihe so ein bisschen in der Ultramarine Lore drin.
Ja.
Und Dark Imperium und finde halt Robert Geilmann irgendwie cool. Das heißt, ich hatte durch die Imperiumshefte, hatte ich halt einen Robert Geilmann im Keller. Und ich habe den im Keller seit 2 Jahren.
Ja.
Also die, ich glaube, die Heftreihe ist ja vor 2 Jahren durch gewesen und es war somit das letzte Heft. Plus Bonushefte. Und ich wusste, da ist ein Robert Geilmann im Keller. Und ich wusste auch, ich will den irgendwann mal so gut, es geht bemalen für mich fürs Regal. Und ich hatte noch den Maneus Geilmann, der kleine Freund von Robert Geilmann, den hatte ich auch noch drin. Und dann hast du mir mal so eine Liste geklickt, wo die halt mit drin sind. Und dann habe ich so angefangen. Und ich habe halt auch gemerkt, wie wichtig mir einerseits die Optik ist, dass ich halt einfach gesagt habe, okay, ich möchte halt keine 3 Ballistus Dreadnoughts spielen, einfach weil es 3-mal das gleiche Modell ist. Ja. Und ich müsste halt umbauen, um irgendwie ein bisschen mehr Varianz reinzubekommen. Und ich finde, bei einem Gladiator Lancer ist es egal, weil es halt ein Panzer ist. Es ist für mich ein anderes Gefühl, als einen Walker 3-mal hinzustellen. Das heißt, Optik war ein großer Punkt. Und der zweite Punkt war, ich brauche schon ein bisschen, auch wenn es halt kompetitiv wird, so ein bisschen brauche ich schon das Gefühl von Story. Und ich brauche so das Gefühl von, da ist Robert Geilmann, da ist Maneus Geilmann mit seinen Company Heroes, das ist ja schon sehr fluffig. Mhm. Dann hast du halt aber auch die Scouts, aber da hast du halt nicht 20 Scouts.
Ja.
So, also selbst wenn das geilste Play wäre überhaupt, würde ich halt sagen, so, nee, ich will halt keine 20 Scouts spielen und einen Robert Geilmann. Also es gibt ja so Listen, die sind so fernab von Fluff, die sind so fernab von, dass man sich denkt, ja, okay, man spielt jetzt gerade irgendwie 3-mal eine Kanoness, einfach weil es irgendwie cool ist oder weil es stark ist. Aber eigentlich würde so ein Orden nicht mit 3 Kanonesen rumrennen. Das würde halt nicht passieren. Da habe ich immer noch eine Hemmung. Also selbst wenn du mir jetzt eine Liste tippen würdest oder ich würde mir eine Liste tippen, die so richtig geisteskrank kompetitiv wäre. Aber es wäre halt sowas wie, ja, ich habe halt hier 5-mal den und 5-mal den und es passt so gar nicht. Könnte ich es nicht spielen. Ich hätte auch keinen Spaß dran.
Ja.
Das wäre für mich nicht das. Da habe ich halt Riesenglück, dass meine Ultramarine-Armee, so wie sie jetzt gerade ist, sehr nach einer klassischen Space Marine-Armee aussieht. Du hast so die Blade Guards an der Front, du hast Scouts, die irgendwie schon am Anfang rumwuseln, du hast einen Lieutenant, der einsam irgendwie seinen Robert Geilmann schützt, du hast halt die Panzer, die nachrücken. Mhm. Also es gibt ja auch von GW mittlerweile diese kleinen Reels auf Instagram, wo die Factions vorstellen, wo die dann sagen, die Tyranniden kannst du super krass bemalen, bla bla bla, so funktioniert eine Tyranniden-Armee. Und so haben die das auch bei Space Marines gemacht, dass sie sagen, okay, hier, der normale Intercessor ist so die Kernarmee oder die Kerneinheit deiner Armee und gefolgt und die kriegen Feuerunterstützung und werden dicht gefolgt von dem Redemptor Dreadnought und den Panzern. Also die bauen das ja so auf, so ein bisschen lore-mäßig und so ein bisschen Hintergrund-geschichtenmäßig, dass ich mir dachte, ja, das passt in die Story rein.
Ja.
Die Infanterie, die vorrückt und die Panzer rücken nach. Das ist mir schon wichtig und das war mir schon immer wichtig.
Ja.
Also das war immer vor krasse Listen und vor krass Gewinn. Und ich muss auch sagen, das sind auch Momente, die mir dann beim Spielen am meisten Spaß machen, wenn es dann so ein bisschen cineastischer wird.
Mhm.
Genau.
Ja, da bin ich, das ist mir auch tatsächlich, ich glaube, etwas weniger wichtig, aber es ist trotzdem auch ein Punkt für mich, weil es gab jetzt eine Zeit, da hat man bei Blood Angels keine Blood Angels Einheiten gespielt, weil man dann den Bonus für Oath of Moment bekommen hat, die normalen Chapter bekommen. Mhm. Und das geht aber mittlerweile nicht mehr. Aber zu der Zeit war dann Blood Angels halt immer ohne Blood Angels Einheiten, weil man durfte halt das Blood Angels Keyword nicht in der Armee haben.
Mhm.
Und da war ich auch die ganze Zeit so, ey, das macht mir keinen Spaß, wenn ich meine Blood Angels auf den Tisch stelle. Ich will einen Dante hinstellen, ich will Sanguinary Guard hinstellen und so. Ich will Death Company spielen und da bin ich jetzt froh, dass das raus ist und kämpft da auch immer so ein bisschen mit mir zu gucken, was gefällt mir dann optisch auch am Ende. Und ich habe auch in den letzten Jahren zu oft den Fehler gemacht, dass ich gesagt habe, ich mal das jetzt schnell noch an, dass ich es zocken kann und bin dann aber nicht so auf diesem Niveau, auf dem es mir dann Spaß macht, das auf den Tisch zu stellen. Und da will ich wieder so ein bisschen hin zurück, dass ich mir mehr Zeit dafür nehme, dass ich am Ende auch sage, okay, es macht mir wirklich Freude, die Figuren auf den Tisch zu stellen und zu sehen, wie die da rumlaufen.
Ja.
Und da macht's halt auch immer Spaß, halt gegen eine geil bemalte Gegnerarmee zu spielen auf dem Turnier. Also das ist für mich auch ein großer Faktor. Ich mag einfach diese Competitive-Armeen nicht, die so
geschlonzt sind. Ja, so, absolut. Ja. Die sind geschlonzt. Da hatte ich auch die Turniererfahrung, wo ich einfach nicht gesehen habe, was ist was. Mhm. Weil es halt auch nicht einheitlich bemalt war. Das heißt, ich habe da drauf geguckt und ich musste, also ich habe nicht gerafft, was passiert, weil ich wusste jetzt nicht, was ist das für ein Trupp. Weil die hatten alle eine andere Farbe, die sahen alle anderen aus, aber die waren halt auf derselben Base.
Ja.
Ja, cool. Und das macht so, so viel aus. Und das macht so, so viel Spaß, wenn man halt gegen eine Armee spielt. Das muss nicht High-End bemalt sein.
Ja.
Aber da kommt, also ich habe jetzt zum Beispiel jetzt am Samstag bei einem Turnier habe ich zum Beispiel gegen Dark Angels gespielt. Mhm. Das war super cool. Das war einfach auch, da hast du richtig gesehen, da ist Bewegung irgendwie. Robert Geimann in der Mitte, da war so ein Lionel Johnson, der dooferweise im Beschuss gestorben ist. Aber es gab so coole Momente. Und dann war mein Gegenüber auch so ein super entspannter, cooler Dude. Es hat riesen Spaß gemacht. Einfach toll bemalte Armeen, die gegeneinander irgendwie clashen, die irgendwie aber auch, du hast die Dark Angels Armee, hast du halt einfach abgekauft. Mhm. Das waren einfach Dark Angels. Da waren halt die, der hatte so ein paar Terminites, die Deathwing Knights. Der hatte den Lionel Johnson. Der hatte aber auch einen Lancer, aber es war alles irgendwie einheitlich, es war irgendwie aus einem Guss und es hat Spaß gemacht. Und das ist das, was du sagst, da schließe ich mich komplett an. Ich lese natürlich jetzt zum Beispiel Dark Angels die neuen Regeln von hier, die Kumpels vom Rock, die Steinfreunde. Coole Regeln. Und denk mir, okay, da kannst du die Death Rings reinpacken, dann packst du noch einen Lion rein, dann den Rest füllst du mit Gladiator Lancer oder mit so Panzerbeschuss. Ja, aber dann müsste ich mir alles nochmal neu holen, alles nochmal neu malen, weil ich werde einen Teufel tun, 3 blaue Lancer mit Ultramarine-Symbolen hinzustellen und dann einen grünen Lion und zu sagen, ja, ich spiele jetzt hier übrigens Freunde vom Stein.
Ja.
So, klar, auf dem Turnier würde das voll gehen. Das wäre alles scheißegal, weil es muss ja auf der Base stehen. Es muss ja das zu sehen sein, was zu sehen ist. Und wenn das ein blauer Lion ist, mit blauen Deathwing Knights und irgendwie blauen Ultramarine Lancern im Rücken, ist das allen Kack egal. Aber da macht es mir auch keinen Spaß zu gewinnen.
Mhm.
Das macht überhaupt gar keinen Spaß. Also das ist schon für mich ein großer Faktor. Und ich freue mich auch riesig auf diese kleine Mini-Kampagne, weil ich einfach eine Geschichte erzählen will und gucken will, wie Anni darauf reagiert. Und wie Anni da das miterlebt. Weil ich glaube, dafür ist sie schon sehr empfänglich. Ja.
Ich bin halt mal sehr gespannt, wie das in der nächsten 40k-Edition so weitergeht. Ich muss sagen, ich habe jetzt in der Edition, also ich meine, die nächste wissen wir natürlich jetzt noch nicht, wann die kommt, aber wir sind ja jetzt so, wir gehen ja auf das Ende des 3-Jahres-Rhythmus quasi wieder zu. So nächstes Jahr im Sommer wäre es dann wieder soweit, falls sie bei dem 3-Jahres-Rhythmus bleiben, aber der hat sich jetzt die letzten Jahre immer sehr bewahrheitet. Ich habe schon Bock, mich mal ein bisschen mit Crusade auseinanderzusetzen. Mhm. Mir ist es jetzt zu spät in der Edition, muss ich sagen.
Okay.
Weil ich hätte Bock auf eine kleine Kampagne, aber ich glaube, ich warte da noch auf die nächste Edition. Da jetzt die Arbeit reinzustecken und dann das schlechteste Timing wäre, wenn man es aufs Finale der Kampagne zugeht und dann irgendwie die neue Edition kommt und alle sind schon beim Neuen und so. Aber worauf ich echt Bock hätte, wäre so eine Aufbaukampagne wie früher. Weil das ist so da, um so ein bisschen in Nostalgie zu schwelgen. Ich finde, dass so das Narrative etwas nachgelassen hat bei 40k. Also in den Grundregeln. Das reizt mich nicht mehr so doll quasi, weil wir haben dieses Thema mit Relikten und Warlord-Trades nicht mehr und es ist alles so ein bisschen runtergedampft und etwas weniger komplex gemacht. Und das Schöne daran ist, dass es halt so einsteigerfreundlich ist wie noch nie. Also es ist generell, finde ich, schon schwierig, jemandem jetzt neu Tabletop beizubringen, so mit 40k oder AOS, weil viele Dinge erstmal sehr abstrakt sind, aber durch die neuen 40K-Regeln ist es sehr viel möglicher geworden, weil man erstmal nur diese Grundkonzepte reinkriegen muss und dann läuft es eigentlich von selber. Und wenn du dann aber jetzt so zurückschaust in die Neunte oder so, wenn du dann jetzt dem der Person noch erklären musst, dann gibt es aber noch hier, jede Fraktion hat noch so und so viele Relics und Water Trades, die kombiniert werden können, und 28 Stratagems und so. Ich persönlich fand das halt geil, aber ich check auch, dass das einfach ein bisschen viel war.
Ja. Das brauchst du, wenn jemand noch nie 40K gespielt hat, brauchst du halt damit nicht anfangen.
Ja.
Das ist auch so ein großer Punkt, dass ich mir überlege, wie dampfst du es runter, dass eine Anni das versteht, die noch nie 40K gespielt hat. Mhm. Na, was nehme ich für ein Detachment? Awakening Dynasty. Sie wird die Necrons spielen und das passt halt so. Es ist die erwachende Dynastie. Ja, und alle Helden, die in der Einheit stehen, kriegen plus eins to hit. Also ja. Die Unit kriegt plus eins to hit. Das ist was, das kannst du auf ein kleines Kärtchen schreiben, ihr hinlegen und sie versteht das. Wenn du aber jetzt anfangen würdest mit, weiß ich nicht, Claudius Task Force. Mhm. Ja, ich kann einmal in der Runde, kann ich das, das und das anmachen.
Ja.
Und dann ist ja schon, weißt du, es sind ja schon drei Sachen.
Ja.
Da explodiert der Kopf, bevor irgendwas passiert ist.
Oder, ja.
Ist schon dumm. Deswegen ist das halt immer so eine Frage. Aber das, was du mit der Kampagne ansprichst, T-Sons Kevin aus unserem Dunstkreis, der will mit mir unbedingt eine Kampagne.
Ja.
Der hat mich schon vor Monaten gefragt und ich habe auch richtig Bock. Also
Boah,
er wird
halt
dann seine T-Sons spielen und ich werde höchstwahrscheinlich Space Marine spielen. Es wird so ein bisschen Space Marine 2 mäßig. Und da kannst du ja so viel machen. Du kannst ja die erste Runde kannst du Boarding Action spielen.
Mhm.
Also, dass du so Boarding Action machst. Wir haben auch schon überlegt, dass wir so ein bisschen Tyranniden angriffsmäßig, er spielt halt seine Imperial Agents, dass du halt dann so die Boarding Action, die Tyranniden greifen irgendwie erst das Raumschiff an, dann wird die Schlacht auf den Planeten verlagert. Mhm. Da kannst du so viel machen. Und er hat in der 9. Edition, hat er mir mal gezeigt, da hat er auch richtig so ein Dokument gehabt, wo er alles aufgeschrieben hat, so eine richtige Geschichte geschrieben hat, wo es darum ging, dass seine T-Sons haben gegen die Space Wolves von einem Kumpel irgendwie eine Kampagne gespielt. Und es war so, dass jede Runde, je nachdem, wie das Spiel ausging, hat der Space Wolf-Spieler einen Hinweis bekommen für einen großen Big Reveal in der Endschlacht.
Ah.
Also du konntest dann so geschichtenmäßig, das kann er viel besser erklären, da will ich jetzt gar nicht so im Dunkeln rumstochen, ich krieg's gar nicht mehr so richtig zusammen. Aber als er mir das erzählt hat, dachte ich mir, was ist in diesem Hobby drin? Es ist fantastisch. Mhm. Wir treffen uns immer im Hobbyladen und dann rollen wir unsere Würfel und es macht alles Spaß. Aber das ist ja wirklich so eine Ecke, die von uns gar nicht so oft geguckt wird, wo aber so viel drinsteckt. Also wenn man sich dann denkt, so, er hat dann auch mir eine Figur gezeigt, dann hat man, hier, da ist dann halt der Big Reveal und da ist halt dann der Blood Twist. Am Ende der Schlacht wird dann so, stelle ich ihm die Figur hin und dann so, boah, krass, das war die ganze Zeit er. Mhm. So, da ist ja so viel Potenzial drin, die Lore mehr auf den Tabletop zu bringen.
Man muss das halt so ein bisschen rauskitzeln. Und ich habe das Gefühl, das ist etwas anspruchsvoller als früher geworden.
Mhm.
Wie gesagt, ich habe kaum Erfahrung mit Crusade. Ich habe ein paar Mal durch so ein Buch durchgeblättert. Aber früher war das, finde ich, mehr noch in den Grundregeln verankert, dass man halt diese Dinge hatte, wenn man sich so mehr eigene Charaktere bauen konnte und so. Und es alles so ein bisschen baukastenmäßiger war. Und ich glaube, dass jetzt halt mehr von uns selber kommen muss, dass man halt sich wirklich Mühe gibt bei der Optik, so dass man, also ne, die Sachen müssen jetzt nicht quasi auf einem hohen Niveau bemalt sein, aber man sieht ja, ob jemand quasi sich Mühe mit der Armee gegeben hat oder nicht. Und dass man da so ein bisschen mehr Liebe reinsteckt und auch da bin ich so ein bisschen noch dran, ich will mal gucken, dass man irgendwie halt Gelände findet, was cineastisch aussieht, aber was man gleichzeitig auch auf die GW-Layouts übertragen kann.
Ja.
Das wird so ein bisschen meine Mission. Und da ist es aber auch so ein Ding, wo ich so, glaube ich, noch auf die nächste Edition warten will.
Mhm.
Falls sich da grundlegend Dinge ändern an den Aufstellungsarten und an den Layouts und so, dass ich jetzt nicht irgendwie dann fertig mit Gelände bauen bin und dann ist so eine neue Edition und ich kann alles wieder wegschmeißen.
Ja.
Also was heißt nicht wegschmeißen, aber so. Und ich möchte es dann auch, ich bin da sehr akkurat gern und ich möchte es dann auch irgendwie akkurat haben, dass man das so spielen kann. Weil meine Lieblingserinnerungen an so früher 40K-Spielen waren halt so diese Ladenkampagnen, wo man diese alte Hexfeld-Karte hatte. Da gab es von Warhammer Fantasy, ich weiß, Blut in den Düsterlanden war das eine.
Nemesis-Kronen, weil ich hatte die Nemesis-Kronen-Würfel. Da ging es um die Nemesis-Krone. Ich hatte die Nemesis-Kronen-Würfel. Ich habe diese Würfel geliebt vom Design, vom Symbol, von allem. Wurden mir geklaut.
Oh nein.
Das tut mir heute noch weh. Ja. Also wenn ich das irgendwie im Internet mal google, Nemesis-Kronen, und dann sehe ich diese Würfel, da blutet mir das Herz. Irgendjemand hat meine Würfel geklaut.
Aber war das vor dich oder war das Fantasy?
Das war Fantasy. Fantasy. Ja.
Weil diese alte Map, die ist ja komplett auf Fantasy ausgelegt. Mhm. Auch. Ich weiß gar nicht, ob es da mal, gab es da auch mal eine für 40k? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, man hat immer die Fantasy-Map genommen und die dann für 40k einfach auch benutzt. Und da habe ich jetzt auch letztens gesehen, es gibt total geile 3D-Druck-Files, um sich eine 40k-Map zu bauen, so eine Hexfeld-Map. Mhm. Und ich will so ein Ding, ich will 10 Leute, so eine Hexfeld-Map und irgendwie eine Story und dazu so eine Aufbaukampagne. So, wir starten mit 500 Punkten Boarding-Actions und dann wird es größer, so bis zu den 2000. Da habe ich Bock drauf. Ich glaube, das wird mein Projekt so für ab der 11. Edition.
Ja, aber das, was du meintest, dass das schwieriger geworden ist, aber GW gibt ja immer mal so ein paar Hilfestellungen, oder? Also meine Idee mit der Kampagne kam tatsächlich auch durch das neue Mission Pack.
Ah, okay.
Weil ich bin durch mein Deck geschaffelt, so. Ich habe mir mal halt alle Missionen durchgelesen, um aufs Turnier vorbereitet zu sein. Und dann nimmst du ja schon die Karten raus, so asymmetrisch, Twist-Sachen, weil die halt batshit crazy sind.
Ja, und genau, das ist nämlich das Ding. Weil die asymmetrischen Missionen und die Twists, die sind super dafür. Und da bin ich echt gespannt, wie das Anwendung findet. Also ob die Leute das zocken, wie das Feedback dazu ist, ob wir sowas behalten.
Ja.
Da habe ich auch auf jeden Fall Bock, mal ein bisschen mit den asymmetrischen Missionen zu probieren. Ich hatte mal überlegt, sowas wie in Richtung so ein Teamturnier mit zwei Teams und dann so asymmetrische Missionen zocken und da so ein bisschen Lore mit einzubauen.
Es gibt ja diese eine Mission in dem Mission Deck ist ja das mit den, wo du Energie abzapfst an den Markern. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie es heißt,
wenn du auf den Markern wo der eine so mit 50 Punkten startet.
Genau, dann zapfst du Energie ab und das bietet ja so viel Raum schon wieder, wo ich dann sagen kann, zum Beispiel meine Anni, okay, du hast ja die drei Marker und du zapfst praktisch Energie ab für deine Gruft, um halt im nächsten Spiel die nächste Einheit freizuschalten oder irgendwie mit einem Scorepack Destroyer dann um die Ecke zu kommen, weil du den erwecken konntest, weil du 25 Punkte oder Energiepunkte abgezapft hast und schon hast du irgendwie eine Story für ein Spiel. Also da steckt ganz viel drin, aber wir sind halt in einem Kreis oder in einem Dunstkreis, wo wir diese Karten halt einfach so raussortieren, weil wir halt irgendwie aufs nächste Turnier rammeln. Und da geht's halt dann wirklich, wo du dann mit dem Pointer dann guckst, okay, hast du Sichtlinie oder nicht. Du bist halt voll in deinem strategischen Ding. Und da hat Story halt keinen Platz. Mhm. Genau, aber ich find's halt schon super wichtig. Es trägt schon das Hobby. Also es hat mich ja auch dort reingebracht. Ich glaube, als 12-Jähriger hatte ich nie Bock oder bin ich ja nicht auf Turniere gegangen, sondern ich habe im Hobbyladen abgehangen und habe da irgendwie meine Spiele auch gespielt.
Ja.
Aber das so, die Geschichte, einen Kodex lesen und sich da so reinzudenken, das ist das, was mich irgendwie immer gekriegt hat. Ich meine, deswegen liest man ja auch die Bücher. Und überlegt, okay, cool, krass, so funktioniert es. Das ist schon wichtig, aber es wurde halt auch viel rausgekürzt. Also ein Kodex huckt mich jetzt nicht mehr so wie früher. Also das war auch die erste Veränderung, die ich nach 10 Jahren hatte, war diese Datasheets, die du hast. Da hast du ja so einen kleinen Text, wo mal kurz beschrieben ist, was ist denn hier eine Battle Sister? Was ist denn ein Space Marine? Und das war ja vorher, war das irgendwie
eine Seite. Mal diese Doppelseiten.
Genau,
so, diese Doppelseiten. Die eine Seite mit Artwork und Text.
Genau.
Und die andere Seite fing erst die Regeln so an.
So, was das ist denn ein besessener Space Marine? Und dann hast du so einen kleinen Pimmeltext und das war's.
Ich finde, das hat halt alles irgendwie Vorteile und Nachteile. Ja. Aber ja, früher war das mehr, wurde das mehr so gefördert von vornherein. Wobei man jetzt halt, ich glaube, man muss es jetzt so ein bisschen mehr sehen, als wenn man so ein Pen-and-Paper-DM und bastelt sich das so zusammen aus den asymmetrischen Missionen. Weil sowas für die asymmetrischen Missionen, es gab zwar früher ja immer die Kampagnenbücher, wo dann auch so Missionen drin waren, die man zocken konnte. Aber ich finde, bei den asymmetrischen Missionen ist es noch mal ein bisschen besser festgelegt, wie die Regeln sind. Mhm. Weil ich finde, also man muss irgendwie auch einen Spagat finden zwischen, das Spiel hat Regeln und man bricht die so ein bisschen auf und so. Mhm. Deswegen ist, ich find's ja sehr spannend, ja. Das ist auf jeden Fall ein Thema, wo ich mal wieder reingehen will. Weil ich will diese alten Kampagnenerfahrungen wieder zurückhaben irgendwie. So meine, ich glaube, meine Lieblingskampagne, die ist zwar leider nie ganz fertig geworden, weil das war ja auch immer so ein bisschen so ein Problem von diesen Ladenkampagnen. Dann ist irgendwann einer ausgestiegen, dann ist noch jemand ausgestiegen und selten wurden die wirklich, glaube ich, bis zum Ende durchgezockt. Aber wir hatten so eine Fantasy-Kampagne und das war, als eigentlich schon AOS raus war. Das muss so 8 Jahre oder so her sein, 8, 9 Jahre sowas. Da gab's schon AOS und wir hatten aber noch mal so eine Fantasy-Renaissance irgendwie im Laden. So alle hatten wieder Bock auf Fantasy-Spielen und man muss auch sagen, die AOS-Regeln waren ja am Anfang wirklich gottlos beschissen. Also oh, ja. Hast du da, das war ja, da warst du wahrscheinlich schon raus, ne, als das rauskam oder warst du da gerade noch im Hobby drin?
Es war genau mein Ausstiegspunkt. Ah, das okay. War, ich war ein riesen Fantasy-Fan, also ja. So riesengroß. Dann kam ja die Endtimes und das war schon irgendwie weird. Also ich fand die neue Edition schon kacke, weil da hat man schon gemerkt, die Regeln von Fantasy waren darauf ausgelegt, du musst sehr, sehr viele Figuren kaufen, sehr, sehr viele. Und ich hatte nicht die Kaufkraft, jetzt das hinzulegen. Und ich hatte gegen einen Skaven-Spieler gespielt, das war nur traurig. Weil der hatte halt, du hast ja dann diese Regel gehabt mit dem Hordenmodus in X ja. Reihen zuschlagen und ich als Chaos-Krieger-Spieler war dann halt einfach nur traurig und wusste dann, okay, du musst halt jetzt die He-Man-Barbaren spielen und die musst du so exzessiv spielen, um noch Land zu sehen. Das war der erste Moment, wo es so ein bisschen gekrittelt hat.
Ich war der Skaven-Spieler in der Gleichung, weil ich habe erst, du hast kurz mich gerade so richtig böse angeguckt.
Ja, so.
Richtig so, er ist es gewesen damals. Nein. ich bin erst so ein Jahr in die 8. Reihen ungefähr eingestiegen. Ich kann mich noch an den Sommer erinnern, als die 8. rauskam und ich irgendwie, weiß nicht, wann war das? Das war 2015 kam AOS, weil wir haben ja dieses Jahr 10 Jahre AOS. Das heißt, 3 Jahre vorher kam die 8, 2012. Da war ich 14, wurde 15 in dem Jahr. Und weiß noch, dass quasi so die Großen im Laden, die so schon 16, 17 waren, die hatten diesen fetten Schinken von der 8. Edition und haben da so durchgeblättert. Und da war das noch so ein bisschen weit weg von mir. Da hatte ich so halt ein bisschen 40K, Herr der Ringe, und habe damit so reingestartet. Und bin dann so halbwegs in der 8. mit eingestiegen und war so, ey, Skaven, geil. Und da gab's ja dann auch die Schlacht um die Blutinsel Box. Ja. Und deswegen war Skaven-Spielen dann in dieser 8. Edition sehr approachable, weil man halt diese ganzen Clanratten von Schlacht um die Blutinsel so hinterhergeworfen bekommen hat. Und ich hatte dann einfach so, ich habe letztes Jahr meine ganzen alten Skaven verkauft, hab die alle zum Tabletop-Ankauf geschickt von Games Island. Weißt du, es ist so eine ganze Kiste voll und es ist geil, das zu haben, aber ich muss irgendwie Ballast loswerden. Ja. Ich habe zu viel Warhammer-Kram. Und dann kamen letztes Jahr die ganzen neuen Skaven raus und ich war so, okay, der Kram kommt weg. Ich bemal alles von den neuen Skaven einmal irgendwie so über die nächsten wahrscheinlich 10 Jahre oder so. Und dann habe ich meine Skaven-Fantasy so befriedigt. Und dann habe ich da wirklich radikal aussortiert und ich habe nochmal durchgezählt. Ich hatte irgendwie so um die 250 Clanratten. Dadurch, dass ich halt immer ich habe mir die Blutinselbox gekauft,
ja.
Habe dann direkt die Hochelfen nochmal gegen die Skaven-Hälfte getauscht und dann habe ich immer eBay gehuntet nach so Teilen von der Blutinselbox oder so Bitsverkauf im Laden oder so, habe mir alles an Skaven so rangeklaubt und überall so mitgenommen und ich hatte tausendmal diese Blutinsel-Sachen. Ich hatte nichts anderes. Ich hatte das Einzige, was ich noch hatte, war eine Helpet Abomination und ich hatte 40 von den ganz alten Clanratten. Die habe ich auch noch, die habe ich nicht verkauft. Und vielleicht noch so ein paar Charaktere, aber sonst hatte ich nichts bis auf die Blutinsel-Sachen. Hab dann immer nur da halt 100 Sklaven, 100 Clanratten gespielt und die Charaktere und dann, ja.
Also ich musste halt, wie gesagt, ich hätte halt ganz viel He-Man-Barbaren spammen müssen und da hatte ich gar keinen Bock drauf, das heißt, die Fraktion war weg. Dann fehlte mir auch irgendwie die Kaufkraft und der Bock, da irgendwie mit ranzuklotzen. Das war so der erste Stich in mein Herz, was Fantasy angeht. Und ich habe Fantasy so sehr geliebt.
Ja.
Ich habe Fantasy so sehr geliebt. Und ich liebe es jetzt, also eigentlich müsste ich Old World spielen. Aber willst, ist eine andere.
Willst du auch reingehen bei Old World?
Jetzt hör auf, Ruben, hör auf. Also, Ruben, hör auf!
Weil der Sebastian, der ist auch
Verzeihung, darf ich nochmal kurz?
Der ist ultra-heißer auf Old World. Und ich mache jetzt die Kartei.
Halt, stopp. Wir spulen mal bitte. Wann war April, Mai oder März? Ich glaube, es war Mai.
Ja.
Wir spulen in den Mai. Nee, es muss März gewesen sein. Das heißt, wir spulen in den März zurück. Ich hatte vorher Spearhead gespielt. 40K seit 2023 nicht mehr. Und war auch gar nicht so auf 40K aus. Lore ja, aber spielen nein. Und das war, Hochelfen standen am Horizont. Und ich war so, Hochelfen, Kindheitstraum, erfülle ich's mir jetzt. Aber ich habe ein bisschen Schiss, weil niemand spielt mit mir. Und du warst so, ja, spielt da niemand mit dir. Und die Regeln sind auch doof. Und spiel mal 40K. Du warst so richtig, spiel mal 40K. Und ich war so, ja, wirklich, weil na, ich hätte jetzt schon Bock, so die neuen, also die Hochelfen neu aufgelegt, komm jetzt raus. Und du warst so, ja, ja, aber die Regeln sind so und so. Ich habe auch überlegt, Old World zu machen. Spiel aber mal lieber 40K. Und ich war so, Und daraufhin habe ich 2 Tage später dir geschrieben, hey, kannst du mir mal eine Liste klicken? Du warst so, hey, cool, das spielt sich gerade gut. Ich habe richtig, richtig Geld in die Hand genommen. Hab mir 4 Panzer geholt. Ich hätte jetzt eine Hochelfenarmee. Dabei habe ich jetzt Ultramarines zu Hause. Und weiß ich nicht, 4 Monate später sagst du mir, ja, lass mal reinstarten. Ich kann nicht mehr. Und das Schlimmste ist, Kevin, ich war Samstag auf dem Turnier. Samstag hat echt Spaß gemacht. Und Kevin, der ja mit Fantasy nicht viel am Hut hat, meint so, ich überleg mir Kartei zu holen. Willst du mit den Hochelfen reinstarten? Ich kann dir die gleich mitbestellen. Und ich war so, nee, ich habe so viel Space Marines die letzten Monate gemalt. Anni köpft mich, wenn ich mit dem nächsten Projekt ankomme. Ich muss bei Fantasy echt ein bisschen. Ich würde so gerne Old World spielen. Aber ich habe auch von, und da habe ich ihm nur geschrieben, ich glaube, ich habe ihm geschrieben, Roman hat auch gemeint, die Regeln sind nicht so gut. 40K ist das Ding. Und dann stand ich auf dem Turnier mit meinen fetten Ultramarines. Ich war happy, ja. Aber Kevin war so 1 Prozentpunkt vor, wir gehen in Old World rein. Und jetzt sagst du mir, ey, lass mal in Old World reingehen. Und ich denk mir, ich bin Vater. Ich bin Papa mit begrenzter Zeit. Macht mich bitte nicht traurig.
Ja, also dann würde ich auch sagen, dann bleib erstmal bei 40K, weil das wird immer, da wird man immer mehr Spielpartner finden und es wird immer mehr Turniere geben und so. Aber ich werde jetzt ein bisschen Kartei anmalen. Aber ja. ich werde auch nicht voll reingehen, muss ich sagen. Ich finde auch immer noch die Regeln nicht so super solide von Old World. Also, ich weiß nicht, das muss jemand bewerten, der Old World besser kennt als ich eigentlich. Aber, Es ist ein krasses Ding. Also, da würde ich auch wirklich sagen, wenn ihr nicht so viel Zeit habt und überlegt, spiele ich 40K, spiele ich Old World, macht 40K, das ist alles ein bisschen leichter verdaulich. Old World ist schon heavy. Ich habe halt auch ein bisschen Bock auf Heresy leider.
Da bin ich Gott sei Dank raus. Mhm. Da bin ich Gott sei Dank raus, weil da mir die Modellrange, da bin ich jetzt nicht so ganz drin, so, da will ich schon meine überarbeiteten Primaris Marines. Aber ich sag's dir jetzt, so wie es ist, du wirst Kartei malen, 1000 Punkte, die werden irgendwo rumstehen und ich werde safe mit Hochelfen nachziehen. Das weiß ich doch jetzt schon. Ich weiß doch jetzt, ich lieg heute Abend im Bett und tipp mir eine 1000-Punkte-Liste Hochelfen, obwohl ich gar keinen Plan hab, aber Hauptsache ein paar Schwertmeister und ein paar, weiß ich nicht, ein paar Löwen mit Äxten und dann los geht's.
Ja.
Also, wir kennen doch unseren Freundeskreis. Ist doch stimmt. So, oder?
Es ist aber auch schwierig. Also, in deiner Situation verstehe ich auch, dass das nochmal extra schwierig ist. Ja. Und das Ding ist so, also ich verbringe ja sehr, sehr viel Zeit mit Warhammer. Und deswegen ist es für mich dann so, jetzt mal nochmal so 2000 Punkte, mal kurz irgendwie für Old World anmalen. Ja, könnte ich mir leisten, so mal so zeitlich zu machen.
Und ja, dann ist es, für mich ist es wirklich hart erkämpft. Für mich ist es halt wirklich okay, mit ein bisschen Glück schläft der Junge 20 Uhr, dann schleiche ich mich raus, mach halt die Kamera an und mal los. Und dann weiß ich einfach, okay, die Uhr tickt. Und wenn er zwischendurch wach wird, muss der Pinsel halt liegen bleiben. Also ich habe jetzt auch nicht irgendwie 4, 5, 6, 7 Stunden am Tag Zeit irgendwie. Dann gehe ich arbeiten. Aber ich weiß, wenn ihr irgendwie anfangt, Old World zu spielen und Hochelfen ist halt wirklich so ein Kindheitsding, was ich immer haben wollte, aber nicht die Kaufkraft hat. Jetzt habe ich die Kaufkraft. Und jetzt sind die nochmal rausgekommen. Dann werde ich hier Drachenprinzen malen.
Vor allem, wir könnten halt, bevor das dann mit der nächsten Edition 40k losgeht, könnten wir eine Old World Kampagne machen.
Stimmt, aber es ist halt auch immer noch das Raccoon Rumble. Und oh ja, irgendwie das stimmt, ja. Die Turniere, die ich jetzt, oder die zwei Turniere, die ich gemacht habe, und es wird auch ein drittes und viertes Turnier geben, das mache ich ja, um in meine Regeln reinzukommen, in das Feeling reinzukommen, weil das Ziel ist eigentlich für mich, dass ich beim Raccoon Rumble ein Spiel gewinne. Mhm. Weil das war so ein bisschen
meine, ein Spiel.
Meine Journey war ein Spiel gewinnen. Beim Raccoon Rumble.
Wir gehen für ein 3-3, Salim, mindestens.
Naja, du, aber jetzt
ich bin mit einem 3-3 bin ich unzufrieden.
Okay.
Aber für dich, also wir gehen bei dir für ein 3-3.
Wirklich?
Ja, klar.
Okay. Also, meine Idee war, ihr habt ja immer vom Raccoon Rumble geschwärmt.
Ja.
Und ihr habt mich immer eingeladen und immer war irgendwas dazwischen oder habt ihr mal gesagt, ey, komm doch mit, so. Und jetzt habe ich gesagt, komm, du machst es. Hab das mit Anni abgeklärt, hab das mit meinem Sohn abgeklärt, der hat mit seiner Rassel gerasselt zur Zustimmung. Was ist Henning? Ich war so, ja! Blade Guards! Und wusste halt, okay, du machst es. Aber wenn du das Geld, die Zeit, wenn du all das mobilisierst, als Daddy, um dorthin zu gehen, dann willst du nicht sechs Spiele traurig sein. Mhm. Und ich wusste, wenn ich dann einfach mit einer Armee anrücke und dort vor Ort dann die Regeln irgendwie mehr oder weniger lernen, dann ist doof.
Ja.
Deswegen habe ich mir gedacht, du trainierst insofern, dass du mal ein paar Spiele zockst, so privat auf Turniere gehst, so ein bisschen spielst, ein bisschen Erfahrung sammelst. Jetzt habe ich so ein bisschen privat gespielt, so drei Spiele. Jetzt war ich auf zwei Turnieren. Und
aber du bist am Wochenende, warst du nicht auch 2-1?
Nee. Das Wochenende waren vier Spiele, habe ich 2-2.
Ah, 2-2. Ja, ja. Also
2-2.
Ja.
Und das erste war ein 1-2.
Ja.
Genau. Und deswegen Raccoon Rumble.
3-3, Sanim. 3-3. Du musst dir höhere Ziele stecken.
Ja, du, ich wäre halt mit einem Sieg, das war mein, so bin ich an den Start gegangen, ein Sieg.
Ja.
So.
Das ist eigentlich voll das dumme Mindset von mir. Nein, du musst ein 3-3 machen.
Aber es ist halt mein allererstes Turnier jetzt so nach immer, so das Krottkicken.
Ja.
Das erste Spiel gewonnen. Und mein Tagesziel war ein Spiel gewinnen.
Ja.
Danach war mir alles scheißegal.
Ja, wir trainieren noch rein.
Ich
habe sogar gesagt, ich mache ja mit Bobo jetzt ein bisschen Spielcoaching.
Ja.
Und ich habe gesagt, den Bobo, den trainiere ich auch zu einem 3-3. Ich will, dass der Bobo 3-3 geht.
Das hast du mir nie gesagt. Du hast mir nur gesagt, spiel mal kein Old World, jetzt spiel mal bitte Old World.
Ja, aber Bobo ist also sorry, wenn Bobo jetzt das zuhört, aber Bobo ist eine größere Baustelle. Bobo ist halt gemacht als narrativer Spieler,
ja.
Weil er so ist, ich will den Vulkan jetzt reinjieten, aber es ist meistens nicht so schlau. Und dann ist der Pferd einfach so, er spielt halt immer einen Land Raider und den fährt er so nach vorne. Und dann steigen die aus und dann schießen die und dann ist alles tot.
Aber dann muss er lernen, dass du kannst auch ganz gut Turnier spielen und dir deine Geschichte im Kopf basteln, wenn du verrückt genug bist.
Ja.
Also ich habe ein Spiel, das erste Spiel, was ich gewonnen habe am Samstag, war gegen Blood Angels. Und da standen meine Blade Guards gegen seine Blade Guards und dann kam Sanguinor, kam da runter und hat halt auf meinen Robert Geilmann gehauen. Der hat halt nicht gut gewürfelt. Da habe ich mir dann, das war dann so mein Head. So in meinem Kopf waren dann die Bilder, wie Robert Geilmann so in der Faust so einmal in die Nüsse, so einmal quer durch. Weil wir wissen ja, dass sie Geschlechtsorgane haben. So
ja.
Bam, den Sanguinor umgeboxt. Und das funktioniert ganz gut. Also du kannst das spielen auf Turnier und gute Bilder im Kopf haben dazu.
Ja, ich glaube, wir müssen für ihn so sein, wir müssen seinen Playstyle quasi
ach so,
okay. Reinbauen in die Liste und so.
Also er ist jetzt nicht so, dass er sagt, ey, ich weiß, was das Richtige ist und ich mache jetzt komplett das Falsche, weil ich will wissen, was passiert, sondern er weiß es nicht und macht es einfach.
Genau, er muss einfach bisschen reinkommen quasi.
Mhm.
Und ich werde ihn da ein paar Mal auch einfach, ich werde jetzt erstmal so ein paar Spiele mit ihm machen, wo ich ihm mal richtig hart auf den Sack gebe, damit er es lernt. Also quasi.
Okay, aber willst du ihn dann nicht lieber gegen so ein Kaliber, ein kleineres Kaliber, also gegen Ultramarines?
Nein, weil das ist total, ihr könnt auch mal ein Coaching-Match machen. Aber Bobo weiß ja, worauf er sich einlässt. Also er kam ja auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich ihn zu einem 3-3 coachen kann. Und ich, ne, deswegen, also keine, wenn ihr jetzt quasi jemanden neu reinholt, dann gebt ihm nicht dreimal auf den Sack, wenn wir das lernen. So, nee, das ist nicht der richtige Weg. Aber der Bobo spielt ja schon. Ja. Und deswegen habe ich habe mir das überlegt, dass ich ihn erstmal quasi, ich zeig ihm erstmal so alle Gotcha-Sachen, so dass er sich daran erinnert, dass ich ihm nicht vorher sage, ey, das passiert jetzt, sondern ich lasse ihn da erstmal reinlaufen, weil das schafft eine bessere Erinnerung daran. Genau.
Aber du hast es ja ganz gut bei mir gemacht. Du hast beim ersten Spiel nach x Jahren, nach 2 Jahren, hast gesagt, okay, wir wollen was machen. Da habe ich ja direkt gesagt, erzähl es mir, während wir spielen. Da hast du ja wirklich von der Aufstellung gesagt, okay, Scouts positioniert man so, so macht man das. Da hast du mir das beigebracht, was eine Riesenhilfe war dann für das erste Turnier, weil du hast ja dann die ersten Schritte, hast du Intus, gehst mit deinen Scouts, so stellst du die hin, um das zu blocken. Hat super funktioniert. Und bei dem zweiten Spiel, Vorbereitung aufs zweite Turnier, habe ich ja ganz bewusst, hast du es mir angeboten und ich habe bewusst gesagt, nee, lass mich reinlaufen, um draus zu lernen. Ja. Und wo bin ich reingelaufen? In deine hier Rapid Ingress, heroische Interventionskacke. Dann war ich auf dem Turnier und bin einfach so reingegangen. Ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Spiel. Ich bin so rein und mein Gegner war so, ja, okay, dann mache ich jetzt eine heroische. Und ich war so, nein. So, ich habe noch gesagt, ich bin noch nach Hause gefahren von unserem Spiel und war so, es passiert mir nicht mehr. Die 6 Zoll, die misst du aber ab. Immer.
Ja.
Ich mache heroisch. Nein.
Ja, aber das ist wirklich viel Praxis. Also mir passiert das auch selber noch manchmal, dass ich so bin, so, ah fuck, da habe ich jetzt nicht dran gedacht, weil es einfach sehr viel ist. Aber lass uns doch mal jetzt noch zum Abschluss, erzähl doch noch mal einmal eine witzige Anekdote vom Wochenende. Weißt du, welche ich meine? Mit Robert Geimann.
Mit Robert Geimann? Du musst mir helfen.
Als er gebattleshockt war.
Als er, ach so, Robert, habe ich da was erzählt?
Ja, du hast das so kurz nach dem Spiel, warst du so, Robert Geimann war gebattleshockt.
Ja, ich habe das Spiel mit einem Punkt nur aus Glück gewonnen. War wirklich so ein Punkt. Und der stand in der Mitte und es ging darum, ob er das hält. Oder, ja, und dann war der gebattleshock, der war einfach super traurig.
Na, das nicht gehalten.
Nee, der hat die Deathwing Knights, hat er umgeprügelt mit seiner
Ding Faust. Warte, Salim, fang das doch jetzt nochmal so narrativ an. Setz mal eine Szene.
Deswegen,
wir sind ja im Thema, die Lore, die Narrative aufs Spielfeld übertragen.
Die Szene war so. Okay.
Ich mach vielleicht so ein bisschen Soundeffekte dazu noch.
Du musst den Anfangssound von der Horus Heresy machen. Lionel Johnson kam aus seinem Wald gestolpert. Kam er rausgesprungen aus seinem Wald und ihm folgte das. Ja, mach den Wald kurz. Und mit ihm kamen Deathwing Knights, ein Gladiator Lancer, Azrael und
hallo, ich bin Azrael
und Hellblaster. Und er hat auf sein Telefon geguckt und hat gesehen, er hatte einen Anruf, eine unbeantwortete Nachricht von Robert Geimann. Und er dachte, hey, Robert Geimann ist doch mein Bruder, den ich vor 10.000 Jahren hatte. Und dann hat er erfahren, dass Robert Geimann der neue Herrscher über das Imperium. Also, eigentlich hat Robert Geimann nur gesagt, ja, ich bin jetzt hier gerade so ein bisschen der oberste General. Aber was Lionel Johnson gelesen hat, war Blasphemie. Er hat das Imperium an sich gerissen, deswegen geht's jetzt in den Krieg. Und dann standen die sich gegenüber. Und dann ging es los. Aus den Schatten heraus, aus dem Wald heraus kamen die Dark Angels. Auf der anderen Seite, noch Excel-Tabellen berechnend, kamen die Ultramarines und haben sich perfekt positioniert. Und dann haben die Gladiator Lancer haben sich erstmal hinter einer Mauer verschanzt und haben gewartet und dachten, wenn die Dark Angels um die Ecke kommen, dann knallen wir die ab. Und dann haben die sich positioniert. Dann kam der Dark Angel Lancer, kam um die Ecke. Der kam gehovert. Hat eine Sicht auf meinen Lancer gehabt und dann war das das Lancer-Duell. Die zwei Lancer haben sich praktisch duelliert von der einen auf die andere Seite. von der Plattform. Und dann. Und die Ultramarines haben gesagt: Rauch, Rauch!
Feuer! Feuer!
Und der Space Marine nebelte seinen Gladiator mit Rauch ein und der Schuss ging daneben. Der andere Schuss ging an der Rüstung, an der Panzerplatte des Gladiators vorbei. Und dann wurde zurückgeschossen. Ein gezielter Schuss. Der Dark Angel dachte sich, ich mach's genauso wie der Ultramarine. Aber es war zu spät. Er explodierte und war weg. Und Lionel Johnson dachte sich, so eine Kacke, zog sein Schwert, stürmte davon, dachte, deckt meinen Rücken, ich hab Laudab. Und dann stand er mitten auf dem Feld und stellte fest, seine Terminatoren, seine Deathwing, die haben ihn nicht gehört.
Oh!
Die haben ihn nicht gehört, die waren nämlich nicht in Lone-Op-Reichweite, sondern weiter weg. Und Lionel Johnson dachte sich, okay, dann stürme ich jetzt in den Nahkampf, bevor ich einfach erschossen werde. Aber dann hat er einfach ein bisschen Schiss gehabt. Oh Gott, das ist ein riesen Repulsor. Was ist, wenn ich unter den Repulsor gelange und dann verbrenne ich mir die Füße? Das kann ja nicht sein. Er hat zu lange nachgedacht und hat einfach seinen Charge verkackt und stand da. Er stand einfach im Nichts. Und dann kamen meine Aggressors raus. Und haben einfach auf den Lion einfach Flammen gegeben.
Heißes Prometheum ergossen.
Heißes, genau, und er war so. Und dann war er so, er hing dann noch so auf 5 Lebenspunkten, also 5 Haarsträhnen, hing ihm noch im Gesicht, er war sehr verbrannt. Und dann hat der Lancer einfach ihm das Gesicht weggeschossen. Und Robert Geilmann musste das alles mit ansehen. Der stand nämlich in der Ruine, in Sicherheit, hat so um die Ecke geguckt und hat einfach gesehen, wie sein Bruder verbrannt ist. Und wie sein Bruder durch einfach seinen Kopf verloren hat. Und das hat ihn so traurig gemacht, dass er das Schwert des Imperators gezogen hat und hat gesagt, ich kann das alles nicht mehr. Und ist ins Zentrum der Schlacht gesprungen. Er ist gesprungen, hat sich in die Deathwings rein. Bam! Bam! Und er war einfach so traurig. Er hat einen Deathwing Knight genommen und hat immer wieder in sein Gesicht geschlagen. Mein Bruder ist tot! Und dann waren die Deathwings tot. Und er stand da, hat sein Schwert weggeworfen, war gebattleschockt, war in Schock, hat's nicht gehalten und war so, die sind alle tot! Der Deathwing ist tot! Mein Bruder ist tot! Der Lancer ist tot! Der war einfach super sad. Dann hat der Lieutenant, der hinter ihm stand, auf seine Excel-Tabelle geguckt. Hat gesagt, Robert, ich meine, Herr Geilmann. Ja. Herr Geilmann, wir haben mit einem Punkt haben wir gewonnen. Mit einem.
Yeah! Nimm das, Lionel Johnson!
Ja, das war das Spiel. Das war, das war's eigentlich. Das ist passiert.
Ich stelle mir Robert Geilmann auf dem Mittelmarker so vor, wie dieses Ben Affleck-Meme, wo er so raucht und so.
Der war super fertig. Ja. Sein Bruder war tot. Sein Bruder hat es nicht auf dem Mittelmarker geschafft. Der stand irgendwie daneben. Wie gesagt, hatte kein Loan-Op, wurde weggeflamed. Das war alles super sad. Und die Ultramarines hatten am Ende super, super viel Glück. Die hatten einfach nur Glück, die richtige Karte gezogen zu haben. Ihre Excel-Tabelle haben sie sich angeguckt, haben waren so, okay, ein Punkt. Wir haben es mit einem Punkt geschafft. Aber es lag nicht an Robert, weil Robert hatte Battleshock. Ja. Battleshock stand da und hat nichts mehr gemacht. Kannst ihm nichts mehr geben. Amore of Contempt, kannst du nichts mehr machen. Ja. Kann er nur noch, steht da rum. War scheiße.
Ich hätte auch einen sehr antiklimatischen Lionel Johnson-Moment. Ich habe Knights gespielt und hatte so einen Knight Crusader, der stand auf meinem Expansion Objective, dann stand da ein Haverin, noch ein Armiger daneben und dann sind die Deathwing Knights und Lionel Johnson reingegangen und die Deathwing Knights haben den Crusader gecharged, aber Lionel Johnson hat es nur den Haverin geschafft, also er hat nur den Haverin angesagt, weil er vorher schon kein Platz war und so, weil er zu weit weg war, und dann hat er den Haverin getötet und dann war ich dran. Und dann hat mein Knight Crusader seinen Thermal Spear angelegt auf Lionel Johnson und hat ihn gewone-shottet. 3 Wunden gemacht. Lion macht seine Rettungswürfe. Der hat einen 3er Rettungswurf. Würfelt eine 2, eine 2, eine 3. Das heißt, einer geht auf jeden Fall durch. Er hat noch einen CP-Reroll gemacht, einen Rettungswurf dann noch geschafft. Das heißt, einer ging durch. Ich würfel den Schaden. D6 plus Melter 6. Auf die 4 plus habe ich dann nicht viel gewürfelt und dann war er allein tot.
Ich hatte einen Cog-Magnus-Moment. Das Spiel habe ich auch gottlos verloren. Das habe ich so gottlos verloren. Es gab einen entscheidenden Moment, da hat der Spieler dann aber auch gesagt, das war der Moment, wo ich das Spiel verloren habe. Die Zugzwang-Leute, super nette Dudes, die haben mir vor dem Spiel, habe ich noch, ich muss jetzt gegen Tisans rein. Und dann meinte einer von Zugzwang noch, deine Lancer nicht zu früh zeigen. Und ich war so, ja, got you. Dritte Runde, Assassination und Monster hier, bring it down. Das ist mein Off-Target. Magnus. Magnus hat sich nämlich aus der Ruine gezeigt. Und ich bin mit allem vorgefahren, alles drauf Rauch hat sich belichtet. Er hatte noch 5 Leben.
Nein.
Mhm. Und dann hat er hier so, weißt du, kam so raus und dann hat er mal ganz kurz den auf den Tisch gelegt. Der hat den auf den Tisch gelegt, hat seine Rituale gesprochen und dann ist wirklich ein Panzer gottlos nach dem nächsten geplatzt. Es war wirklich, das war ein trauriger Moment.
Ja.
Da hat Cog-Magnus einfach mal gezeigt, wie dick sein Schlongens war. Das war so ein trauriger Moment, wo der Spieler dann meinte so, nee, geh nicht auf Magnus. Der meistens lohnt sich's nicht. Ja. Das war traurig, aber es hat mega viel Spaß gemacht. Das war ein Spiel, das habe ich verloren und habe sehr gelacht und war, ja. Das kann man nämlich auch, man kann da auch sehr viel Spaß haben beim Verlieren bei Warhammer. Genau, also, cineastisch, der war gebattleshockt. Du hattest, was war so dein Highlight-Moment?
Ich habe, als ich den Lion mit dem Thermospear erschossen habe.
Das war auch kein gutes Turnier für Lions, oder? Das ist irgendwie, sind die im Beschuss gestorben, Mr. Fight Fürst.
Ich hatte den Niklas Fritschen von Zugzwang, der hat dreimal gegen Dark Angels gespielt und er hat 38 von 40 Deathwing Knights, die er gesehen hat, getötet. Also es waren hohe Verluste für die Dark Angels in Köln an dem Tag.
Obwohl das letzte Spiel, wie gesagt, das war vielleicht mein Highlight-Spiel. Das war richtig toll. Das hat richtig Spaß gemacht. Ah, hast du gemerkt, da stimmte irgendwie alles. Der Spieler, der Dark Angel-Spieler war toll. Man konnte irgendwie lachen. Er hat sich natürlich geärgert, dass der Lion stand, wo er stand. Aber es war halt wirklich so da sind Bilder entstanden im Kopf. Ja. Und dann macht Warhammer so richtig Laune, wenn da Bilder entstehen können und du nicht gegen eine Armee spielst, wo du denkst, okay, was ist das? Ist das dein Schuh? Nee, das ist mein Baneblade. Das ist ein Schuh. Also, weißt du, das hast du ja auch, dass so Leute sagen, ja, ich spiele den als das und das. Und übrigens, ich habe hier 5 Modelle, die sehen alle anders aus. Die sind alle kacke bemalt oder gar nicht bemalt. Aber das sind auf jeden Fall, Space Marines. Und denkst, okay, gut, dann lass mal losspielen.
Ich würde sagen, damit gehen wir dann auch raus aus dem Podcast.
Genau.
Schreibt uns doch gerne mal euren Warhammer-Moment in die Kommentare, wenn ihr jetzt in letzter Zeit gezockt habt und ihr hattet irgendwie einen geilen narrativen Moment oder auch so ein All-Time-Favorite, lasst gerne mal einen Kommentar da. Lasst uns gerne ein Abo da. Wir nehmen jetzt noch schön ein Völkchen Donnerfeuer 2 auf und gehen dann mal nächstes Mal die Themenliste durch und dann hören wir uns
Mach mal.
In 2 Wochen wieder. Bis dann.
Tschüssi.